Herr, wir loben dich für dein Wort. Ja, wir kommen schon zu Kapitel 2, 1. Johannes 2. Und Johannes, der zu der Zeit schon deutlich älter ist als viele von uns, hat einen wunderbaren Anfang gemacht. Meine Kindlein, sagt er. Meine Kindlein. Und das ist ein Wort, was Johannes öfter benutzt in seinem Brief, um zu den Gläubigen zu reden. Warum sagt er meine Kindlein? Es ist eine Beziehung des Lebens, die hier zum Ausdruck kommt. Johannes bringt uns zurück zum Leben und daher nennt er die Gläubigen, vor allem die jungen Gläubigen, als nicht nur seine Brüder, sondern vielmehr seine Kindlein. Und warum schreibt Johannes sein Kindlein? Der Grund ist, hier in Vers 1, meine Kindlein, diese Dinge schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Das ist ein Wort für die Kindlein. Warum? Weil Kinder immer sündigen, machen so viele Fehler, verlieren ihre Geduld, hören nicht auf die Eltern. Das erste Wort, was sie lernen, ist, ja, das tue ich gerne. Nein, das erste Wort, was sie lernen, ist, nein, mache ich nicht. Und das ist ein, warum? Weil sie kleine Kindlein sind. Und sehr oft, wenn ich meine kleine Tochter zur Betreuung bringe, dann bevor ich sie dahin bringe, dann sage ich ihr, wenn du dahin gehst, sei brav. Mach keine Dummheiten. Sündige nicht. Warum? Weil ein Kindlein oft sündigt und viele Fehler macht. Und das ist auch das, was der Johannes den Kindlein sagt. Ich schreibe euch, er muss ihnen sagen, dass sie nicht sündigen. Aber wie ist es möglich, so ein Wort zu erfüllen und nicht zu sündigen? Es ist so wunderbar, dass wir hier über das Leben reden. Und wenn wir vom Geist oder wenn wir wiedergeboren sind, dann sind wir wiedergeboren in unserem Geist. Und wir haben jetzt seit unserer Wiedergeburt etwas in uns, das nicht sündigt. Und das ist unser Geist. Seit unserer Wiedergeburt ist ein Teil in uns, der nicht sündigt. Lass uns das nochmal lesen in Kapitel 3, in 1. Johannes 3, in Vers 9. Dort steht, wer von Gott geboren ist, lebt nicht in Sünde, weil sein Same in ihm bleibt und er kann nicht sündigen, weil er von Gott geboren ist. Es ist nicht nur, wer von Gott geboren ist, sondern das, was von Gott geboren ist, sündigt nicht und kann nicht sündigen. Und was in uns, was gibt es in uns, was von Gott geboren ist? Das ist unser Geist. Unser Geist ist wiedergeboren von Gott und kann nicht sündigen. Und noch einmal Kapitel 5, auch 1. Johannes 5, Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der von Gott geboren ist, was? Nicht sündigt. Lob den Herrn. Alles, was von Gott geboren ist, sündigt nicht. Und Johannes Evangelium hat uns gesagt, wir sind vom Geist geboren. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist und sündigt nicht. Ist das nicht wunderbar? In uns haben wir einen Teil, der nicht sündigen kann. Wie wunderbar. Das heißt, es ist wirklich möglich, die Sünde zu überwinden. Sonst hätte Johannes nicht geschrieben, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Aber die Voraussetzung dafür dass wir nicht sündigen, ist, dass wir im Geist wandeln. Weil der Geist, der in uns wiedergeboren ist, ist ohne Sünde und sündigt nicht. Aber wir müssen lernen, durch ihn zu wandeln. Und das sagte Galater 5, Vers 16. Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist. So werdet ihr die Begierde des Fleisches gewiss nicht vollbringen. Amen. So, der einzige Weg, nicht zu sündigen und die Begierde nicht zu vollbringen, ist der Wandel im Geist. Weil der Geist ist ohne Sünde, wiedergeboren und geboren von Gott. Aber tun wir das immer? Wandeln wir alle Zeit im Geiste? Leider nicht. Wenn wir alle Zeit im Geiste wandeln würden, dann hätten wir nicht so viele Probleme mit der Sünde. Daher sagt das Wort, jedes Mal, wenn in uns etwas aufsteigt und sündigen möchte, dann sollen wir die Handlungen des Leibes töten und sogar das Fleisch kreuzigen und die Errettung bewirken. Warum? Weil sobald wir im Fleisch wandeln oder in unserem gefallenen Selbst, dann kommt gleich die Sünde hinterher. Und das Wort Gottes sagt uns, dass die Sünde in unserem Fleische wohnt. Und solange wir in diesem Fleisch sind, besteht immer noch die Gelegenheit oder die Möglichkeit, dass wir sündigen. Daher diese Lehre der sündlosen Vollkommenheit ist ein Irrtum. Warum? Weil wir immer noch das Fleisch haben. Und das Einzige, was wir tun können, ist, wir können es unterdrücken. Durch den Wandel im Geist. Aber wenn wir nicht üben, im Geiste zu wandeln, dann kommt das Fleisch und damit kommt auch gleich die Sünde. Oh Herr, deswegen redet Johannes in seinem zweiten Kapitel. Er sagt zuerst, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Aber wie es bei Kindlein ist, wenn jemand sündigt. Das ist auch unsere Erfahrung. Und bei den Älteren, die Kinder, genau, bei den Älteren, bei uns allen. Wenn jemand sündigt. Das heißt, es besteht immer noch die Möglichkeit, dass wir sündigen. Aber es ist so wunderbar, wie wir auch es genauso bei unseren Kindern machen. Wenn sie Schlechtes getan haben oder gefallen sind, werden wir sie nicht deswegen vor die Tür setzen und sagen, auf Wiedersehen, du bist ja nicht mehr willkommen. Nein, vielmehr nehmen wir sie wieder auf und stellen sie wieder her. Und genau das macht auch der Herr. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Es ist so wunderbar, dass der Herr für uns spricht. Hebräerbrief sagt uns auch, er ist der hohe Priester, der immer da lebt, um für uns einzutreten. Er möchte uns sogar bis aufs Völligste erretten. Lobt den Herrn. Ich habe hier noch ein wunderbares Wort hier aus Römer 8. In Vers 33 heißt es, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer will verdammen? Christus Jesus ist es, der gestorben ist, ja vielmehr noch, der auferweckt wurde, der sogar zu Rechten Gottes ist. Und was macht er dort? Der auch für uns eintritt. Amen. Der Herr ist unser Fürsprecher und tritt für uns ein. Und ist ganz anders wie das, was der Satan macht. Der Satan ist der Verkläger der Brüder. Der Herr ist unser Fürsprecher. Aber der Teufel möchte immer das Sündigen zum Anlass nehmen, um uns in die Verdammnis zu bringen. Und meine Erfahrung ist, das macht er besonders gerne bei den Priestern. Sobald jemand priesterlich dienen möchte und dem Vater seine Speise bringen möchte, dann findet der Satan so oft irgendeinen Grund, um zu verklagen. Zum Beispiel in Sacharja 3. Ab Vers 1 heißt es: Und er ließ mich den hohen Priester Jeschua sehen. Hier geht es um den Priester, hohen Priester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Das macht Satan bei den Priestern. Er klagt an. Aber was tut der Herr? In Vers 2, da sprach der Herr zum Satan: Ja, du hast recht. Er hat wirklich schmutzige Kleider an. Ist das, was der Herr ihm gesagt hat? Nein. Der Herr sagt, der Herr zum Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Der Herr spricht für uns. Er ist unser Fürsprecher. Er schilt den Satan und er rettet uns. Und hier steht noch: Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Das ist die Fürsprache des Herrn. Der Teufel möchte uns gerne im Feuer verbrennen und völlig vernichten. Aber die Fürsprache des Herrn reißt uns heraus aus jeder Anklage. Ist das nicht wunderbar, dass wir einen Fürsprecher haben? Amen. Und der Herr hat wirklich die ganze Grundlage geschaffen, Fürsprecher zu sein. Auf welcher Basis wird der Herr für uns sprechen? Die Basis ist, er ist nämlich nicht nur unser Fürsprecher, sondern er ist auch die Sühnung für unsere Sünden. Was ist das für ein wunderbarer Fürsprecher? Ein Fürsprecher, der gleichzeitig die Sühnung ist. Er hat den Preis bezahlt. Er hat alles auf sich genommen, um unsere Sünden hinwegzutragen. Das Lamm Gottes. So einen Anwalt findest du in der Welt nicht. Wenn man einen Anwalt in der Welt heuert, eine sehr teure Angelegenheit. Man muss sehr viel bezahlen. Tausende von Euro, nur um einen Brief zu schreiben. Aber der Herr ist nicht nur unser Fürsprecher, sondern er hat den ganzen Preis bezahlt. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Das zeigt, der Herr ist als das wahre Sündopfer für uns gestorben. Und daher zeigt auch das dritte Buch Mose das Sündopfer und das Übertretungsopfer. So einen Weg, den Gott uns gegeben hat, durch Christus als diese Opfer, die Sünde und die sündigen Taten zu überwinden. Das Sündopfer, ja, und viele Geschwister fragen immer wieder, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Das Sündopfer ist eines, das uns errettet von der Sünde, die uns zum Sündigen bewegt. Aber das Übertretungsopfer reinigt uns von den Taten der Sünde. Daher brauchen wir diese beiden Opfer alle Zeit. Danke dem Herrn für Christus als die Wirklichkeit aller Opfer. Und natürlich, das ist nicht ein Anlass für uns zu sündigen. Paulus hat auch gesagt, ja, wenn die Gnade so überströmt, sollen wir dann in der Sünde verharren? Er sagt, das sei ferne. Wir wollen nicht sündigen. Natürlich, das ist nicht unsere Absicht. Aber wenn wir da hineingeraten, dann haben wir einen Fürsprecher und wir haben eine wunderbare Sühnung, der gerechte Herr Jesus Christus, der den ganzen Preis für uns bezahlt hat. Lob den Herrn dafür. Aber wir wollen nicht bei der Sühnung alleine stehen bleiben. Wir wollen vorangehen. Wir haben über das Leben gesprochen und das Leben zeichnet sich dadurch aus, dass es Wachstum gibt. Und der Herr möchte uns voranbringen. Daher gibt jetzt im nächsten Vers 3 eine wunderbare Wachstumsstufe. An dem erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wir wollen nicht nur in den gleichen Sünden alle Zeit verharren und tun und wieder reinigen lassen und wieder dieselbe Sache tun und wieder reinigen lassen und so weiter, sondern das Leben in uns soll wachsen. Es soll zur Reife kommen. Und ein Zeichen ist des Wachstums, wir wollen jetzt seine Gebote halten. Das ist ein Beweis der Liebe zum Herrn und ein Beweis dessen, dass wir ihn kennen. Lob den Herrn. Amen. Wir wollen seine Gebote halten. Aber um seine Gebote zu halten, brauchen wir einen starken inneren Menschen. Wenn unser Geist wiedergeboren ist, aber nicht gekräftigt ist, keine Kraft hat und so schwach ist, wie sollen wir sein Wort halten? Es ist so wichtig, dass wir wachsen und zur Reife kommen und einen starken inneren Menschen haben. Daher gibt es auch in Kapitel 2, wenn wir weiterlesen, ein bisschen weiter unten, in Vers 12 gibt es noch einen Vers für die Kindlein, weil euch die Sünden um seines Namens willen vergeben sind. Aber in Vers 14 steht dann im zweiten Teil, ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch wohnt und ihr den Bösen überwunden habt. Lobt den Herrn. Wir wollen wachsen dahin, dass wir nicht nur einfach wiedergeboren sind, sondern wir wollen einen gestärkten inneren Menschen haben, um seine Gebote zu halten. Wir wollen gerne tun, was in seinen Augen recht ist. Und es ist tatsächlich so, je mehr wir den Herrn kennen und ihn erfahren, desto weniger werden wir auch zu Fall kommen. Und das hat Petrus gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr diese Dinge tut, er sagt sogar, werdet ihr gewiss niemals zu Fall kommen. Was für eine wunderbare Verheißung. Amen, Herr Jesus. Und dann steht in Vers 4, wer sagt, das ist auch ein Satz, den der Johannes oft bringt, wer sagt, es geht nicht nur darum, was wir sagen, sondern vielmehr, dass wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Oh Herr Jesus, ja. Die Gebote des Herrn zu halten hat mit der Liebe zum Herrn zu tun. Und wenn wir nur sagen, wir kennen den Herrn, aber die Gebote sind für uns Altes Testament und hat mit uns nichts zu tun, dann sind wir ein Lügner und tun nicht die Wahrheit. Obwohl wir wiedergeboren sind, wir sind Christen, ja, wir sind wiedergeboren, aber können trotzdem lügen. Dann sind wir geborene Lügner. Geboren, aber lügen. Und das muss der Herr in uns behandeln. Daher die Aufstiegslieder in den Psalmen ab 120 bis 134 beginnen auch genau damit. Der erste von diesen Psalmen ist die Errettung von Lügenlippen und von falscher Zunge. Das ist die Grundlage dessen, dass wir wachsen können im Leben. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Amen. Das ist wahrhaftig ein Beweis der Liebe. Und wir haben es hier auch auf der Gliederung geschrieben. Das Wort vollendet hier ist nicht nur vollendet im Sinne von, es ist jetzt ein für alle Mal vollendet, sondern es heißt auch erfüllt. Erfüllt, das heißt, die Liebe Gottes wird in uns erfüllt, je mehr wir sein Wort halten. So jedes Mal, wenn wir dem Herrn gehorsam sind und seine Gebote halten, wird die Liebe Christi in uns ein Stück mehr erfüllt. Immer ein bisschen weiter, immer ein bisschen mehr erfüllt, bis am Ende die ganze Fülle da ist. Ja, und da, das ist unser Ziel. Epheser 3 hat genau dasselbe gesagt. In Vers 19 steht, wir wollen die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis hin zur ganzen Fülle Gottes. Lob den Herrn. So, wir lassen uns von der Liebe Gottes Stück für Stück erfüllen. Wie? Indem wir üben, mit einem starken inneren Menschen sein Wort zu halten. Lob den Herrn. Und dann in Vers 6 kommt dann noch die nächste Stufe. Wer sagt, dass er in ihm wohnt, soll selbst auch so wandeln, wie er gewandelt ist. Wow, jetzt wollen wir nicht nur sein Wort halten, sondern das Wachstum des Lebens wird jetzt auch im Verhalten zum Ausdruck kommen. Dann sieht man den Herrn an unserem Wandel. Oh Herr, was für ein wunderbares Wort. Wir wollen so wandeln, wie er gewandelt ist. Amen. Und ab Vers 7 haben wir dann die höchste Stufe der Entwicklung, die Liebe des Herrn. Aber das machen wir heute Abend. Lob den Herrn.